Ja, vielen Dank erstmal, Christa. Ich möchte zunächst erst einmal beten. Himmlischer Vater, hab vielen, vielen Dank dafür, dass wir uns versammeln dürfen, Herr, in deinem Namen. Danke dafür, dass wir hier ankommen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem hier neu begegnest, dass du uns von unseren Alltagssorgen, unseren Problemen einfach hilfst, loszulösen, Herr, dass wir offen sind, Herr, für dein Reden und öffne du einfach unsere Herzen, Herr, für dein Wort. Amen. Ja, kurz zu mir. Ich stehe nicht allzu oft hier, so im Schnitt ungefähr 1,5 Mal im Jahr. Mein Name ist Marc Friesen, wie schon gesagt worden ist. Ich bin 27 Jahre alt, bin seit 2,5 Jahren in Aachen, glaube ich seit knapp 2 Jahren, Mitglied dieser Gemeinde. Genau, und bin verheiratet. Und meine Frau ist auch der Grund für diese Predigt. Natürlich nicht nur, weil sie ein riesiges Geschenk für mich ist, sondern ich habe euch was mitgebracht, was sie gestern ohne Kosten und Mühen zu scheuen, zu backen. Und zwar einen Kuchen. Mit einmal einen kleinen. Nein, das ist nicht der Nachtisch zum Abendmahl. In dem Sinne, Jesus nahm den Kuchen. Nein, das ist auch nicht das Abendmahl für die Kinder. Aber ihr dürft gerne nachher davon probieren. Dieser Kuchen ist ein Lebkuchen. Quasi ein Lebkuchen-Kuchen. Und dieser Kuchen, mit dem verbinde ich mittlerweile eine Geschichte. Und zwar letztes Jahr zur Adventszeit war es so, dass meine Frau hatte eine Idee, dass wir doch unseren Nachbarn eine Freude machen können, indem wir ihnen einen Kuchen, ein weihnachtliches Gebäck sozusagen backen können, einfach als Adventsgruß, als kleine Freundlichkeit. Und es wurde nicht ein Kuchen daraus, sondern es wurden ganz viele Kuchen daraus. Die standen letztendlich den ganzen Tag in der Küche und hat, glaube ich, 12 Kuchen insgesamt gebacken, die dann übergeblieben sind. Die mussten dann doch wir essen. Genau. Wie gut der Kuchen ist, könnt ihr gerne nachher in der Cafeteria ausprobieren. Aber als wir dann den Kuchen verteilt haben an unsere Nachbarn, war erstens keiner zu Hause und zweitens haben wir doch noch ein paar im Treppenhaus getroffen. Und sie haben sich sehr gefreut. Und dann sind wir nochmal hochgegangen, haben noch einen Kuchen geholt, den wir halt dann zu Freunden bringen wollten. Und als wir auf dem Weg durchs Treppenhaus unten gegangen sind, sprang die Tür auf und wir durften uns über eine Packung exotischer Lindpralinen freuen. So ganz nach dem Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Süßes um Süßes. Und diese Reaktion unserer Nachbarn brachte mich eigentlich auf diese Predigt. Und auf die Fragestellung, okay, inwieweit sind wir in der Lage, ein bedingungsloses Geschenk anzunehmen? Und wie Christa eben schon erwähnt hatte, manchmal ist die Beziehung zu der Person entscheidend. Wenn ich jetzt an die Arbeit denke, gewisse Geschenke darf ich gar nicht annehmen, weil es dann als Bestechung gelten würde. Wenn ich denke, okay, ich bekomme ein Geschenk von einer flüchtigen Person, ist es, wie Christa schon erwähnt hat, wo ist der Haken? Was ist die Absicht? Wo steht das Kleingedruckte? Oder wenn uns Menschen Geschenke machen und uns etwas geben, wo wir eigentlich wissen, dass sie uns nicht mögen, dass sie uns eigentlich nur Schlechtes wollen, so denken wir doch noch viel mehr daran, okay, was wollen sie damit bezwecken? So. Und ich denke auch, wenn es Menschen sind, die wie Freunde, wie meine Ehefrau, wie meine Eltern, Menschen, die mich lieben, selbst da fällt es doch manchmal schwer, irgendwie Geschenke anzunehmen. Sodass wir auch da manchmal das Bedürfnis haben, den Menschen etwas zurückgeben zu wollen, so als ob ich ihnen etwas schuldig wäre. Und ich habe mich gefragt, okay, wie sieht es eigentlich aus mit Gott? Was ist mit den Geschenken, die Gott mir machen möchte? Und da ist auch erst die Frage, okay, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Ist Gott für dich ein Fremder oder eine flüchtige Bekanntschaft? Ist er für dich ein Nachbar, ein Feind oder ein Freund? Wie gehst du um mit den Geschenken, die Gott dir machen möchte? Lehnst du sie ab? Aus Trotz? So, nein, brauche ich nicht. Oder weil du dich vielleicht nicht gut genug fühlst? Das verdiene ich nicht. Nimmst du sie an? Und möchtest ihm vielleicht, genauso wie unsere Nachbarn, etwas Gleichwertiges zurückgeben? So, die geben uns Schokolade, also müssen wir ihnen auch Schokolade geben. Oder vielleicht denkst du sogar so hoch von dir selbst, dass du sagst, ja, das verdiene ich. Endlich mal hat es jemand erkannt. Oder wie ein Kind und vergisst meistens doch voller Scham überhaupt Danke zu sagen. Und das brachte mich auf den kurzen Vers, funktioniert, in Lukas 18, Vers 17 steht, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wie gehen wir mit den Geschenken um, die Gott uns gibt? Und ich denke, es ist ganz gleich, wie deine Beziehung heute, hier und jetzt mit Gott aussieht. Ich behaupte, zu einem Zeitpunkt in deinem Leben standen wir alle gleich oder stehen immer noch alle gleich vor Gott. Und der Predigtext heute, der steht im Epheserbrief. Und das große Thema des Epheserbriefes ist unter anderem Reichtum in Gott. Wie sehr wir von Gott beschenkt sind. Und kurz, um sozusagen das Thema ein bisschen des Briefes klar zu machen, im ersten Kapitel gibt es einige sehr schöne Verse dazu, die ich einmal kurz hier angeworfen habe. Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Oder in der Elberfeller steht an dieser Stelle Fülle des geistlichen Segens. Gepriesen sei er für jede geistliche Segnung, die er uns gibt. Oder Vers 18 ist vielleicht noch klarer. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Vielen Dank. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und genau hier knüpft gleich der Predigtext an, genau an diesem Punkt, dass er Christus, mit welcher Kraft er Christus von den Toten auferweckt hat. Gucken wir weiter. Epheser 2. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und Paulus beschreibt, glaube ich, sehr gut diesen Zustand, den ich meine, dass wir alle gleich waren, alle gleich sind, je nachdem. Dass wir alle den gleichen Zustand vor Gott hatten, wir waren tot. Wir haben uns vielleicht bewusst gegen ihn entschieden, vielleicht auch nicht. Oder war uns einfach egal. Wir wussten vielleicht nichts von ihm. So. Aber wir waren tot. Tot in dem Sinne, getrennt von Gott. Und das Ding ist schon sehr drastisch, wie Paulus hier die Sachen verallgemeinert teilweise. Er sagt, okay, alle Menschen. So. Kann man, Verallgemeinerungen sind immer schwierig. Aber ist es nicht so? Haben wir nicht einfach so vor uns hingelebt, geguckt, was wir brauchen, mit unseren Freuden, mit unseren Ängsten, dem nachgestrebt? Haben wir nicht versucht, uns irgendwie selbst zu verwirklichen, oder tun es immer noch, oder einfach nur den Erwartungen der Eltern, der Gesellschaft, des Arbeitgebers, wie auch immer, irgendwie gerecht zu werden. Drehte sich nicht letztendlich alles um uns, um dich, um mich? Geht es nicht immer nur um mich? Und Paulus nennt diesen Zustand Tod. Was jetzt nichts anderes bedeutet als getrennt von Gott. Und vor einem halben Jahr, ziemlich genau vor einem halben Jahr, durfte ich das letzte Mal hier stehen. Und ich weiß nicht, wer sich erinnert oder wer da war. Da hatte ich ein Bild von den größten Wasserfällen der Welt in Iguazu in Brasilien gezeigt. Einfach nur um klarzumachen, wie viel mehr an Freuden Gott uns schenken möchte, als die Freuden, die sich immer nur um mich drehen. Und das, denke ich, ist das, was Paulus hier mit diesem Tod beschreiben möchte. Solange es sich nur um uns dreht, um unsere kleine Welt, verpassen wir so viel. Gehen wir weiter. Vers 4 bis 7. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit wird er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Paulus führt fort mit einem wunderschönen Satz, oder neu ganz übersetzt ist mit einem wunderschönen Satz: Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir sind dem Tod nicht hoffnungslos ausgeliefert, sondern er kann und er hat uns wieder lebendig gemacht. Wenn wir sagen, okay, dass der Tod die Trennung von Gott ist, dann ist das Leben oder das lebendig gemacht sein, der Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dies nicht nur temporär hier auf der Erde, sondern über unser körperliches Leben hinaus. Dass es halt nicht mit dem Aufhören des Herzschlages vorbei ist, diese Gemeinschaft, sondern weitergeht. Aber auch genauso, dass es nicht erst im Herzstillstand anfängt, sondern schon jetzt hier und jetzt da ist. Das ist das Geschenk. Und das Schöne ist, Paulus wiederholt sich, Vers 8, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus, dass er am Kreuz gestorben ist und Gott ihn wieder auferweckt hat und uns dazu einlädt, in diese Gemeinschaft mit ihm zu treten, uns mit ihm aufzuerwecken, ist ein Geschenk. Es ist nichts, was du dir verdienen kannst. Es ist nichts, wo du sagen kannst, ja, bin ich ein guter Mensch, so, dass Gott das für mich getan hat. Nein, es ist genau andersrum. Und du verdienst es dir auch nicht, weil du heute hier bist. Heute hier im Gottesdienst bist, du verdienst es dir nicht durch Beten, durch stille Zeit, durch Bibellesen. Du verdienst es dir auch nicht, wenn du jetzt nächste Woche anfängst zu fasten. Du zahlst keine Schuld damit ab. Und ich dachte mir auch so, wie unsinnig es ist zu sagen, okay, ich möchte Gott etwas zurückgeben, möchte quasi meine Schuld abbezahlen, um somit sein Geschenk irgendwie weniger bedeutend zu machen, indem ich ihm was zurückgebe. Und ich möchte zum Abschluss drei Punkte aufführen. Drei Beispiele, drei Anwendungen. Und die erste ist ein Bild. Und zwar denke ich, dass es im Leben oder gerade auch in Beziehungen oft so ist, dass jeder Mensch hat einen Tank. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt einen Tank vorstellt. Einen Tank im Auto vielleicht, einen Krafttank. Nennen wir es Krafttank, nennen wir es Motivationstank, Energietank, Liebestank. Dieser Tank muss mit einem Kraftstoff gefüllt werden, damit wir agieren können, damit wir zur Arbeit gehen können, damit wir Leistung erbringen können, damit wir aber auch unseren Mitmenschen begegnen können, in Liebe, dass wir ihnen was Gutes tun können. Und dieser Tank, der leert sich halt in der Zeit, ne? Das hier, wir brauchen ihn. Und wenn ich jetzt beispielsweise meiner Frau etwas Gutes tue, dann kann ich ihr sozusagen von meinem Tank etwas abgeben. Genauso auch andersrum. Aber wenn ich nichts mehr habe, kann ich auch nichts mehr machen. So. Und klar, ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich lebe von der Energie meiner Frau. So, auf lange Zeit wird es dann so sein, dass sie da ist und ich auch. Genauso denke ich auch, dass es so ist mit unserer Beziehung zu Gott, unserer Gemeinschaft zu Gott, dass ich bin dafür verantwortlich, dass mein Tank gefüllt ist. So. Und meine Quelle ist nicht meine Frau. Das Geniale bei Gott ist, dass ich eine Flasche bin. Vielleicht halb gefüllt, vielleicht halb geleert, vielleicht doppelt so groß, wie ich sein müsste. Ich bin eine Flasche. Und Gott ist ein Ozean. Und wie wir alle wissen, steigt der Meeresspiegel zurzeit. Und er steigt sicherlich nicht, weil ich ihm meinen Inhalt gebe. Und sage, hier Gott, so, ich gebe dir alles, was ich habe, so, damit du größer wirst. Das spielt für Gott keine Rolle. Aber es ist unglaublich einfach für mich, mich wieder aufzufüllen, indem ich mich einfach in diesen Ozean schmeiße. Dann wieder rausgehe und dann weiterlebe. Ne? So. Okay. Das zweite Beispiel bringt mich zur jetzt kommenden Woche zum Fasten. Und ich möchte euch klar machen, dass wenn wir beten, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir zum Gottesdienst gehen, wir nicht dies alles tun, damit wir Gott etwas geben, so als ob er es nötig hätte, sondern wir tun es, um von ihm zu empfangen. Und die Fastzeit ist eine sehr besondere Zeit, vor allem heutzutage, ich hoffe, noch nie so anfassen wollte. Und ich mache mit dann folgende Titel, Überschriften, Fasten, der gesunde Verzicht oder eine Anleitung, so macht Fasten Spaß, begrüße den Hunger wie einen Freund oder ein Artikel, Kirchen rufen schon wieder zum Fasten für den Klimaschutz auf. Hier mal kurz das Plakat dazu, Fastenaktion 2019 von der katholischen evangelischen Kirche. Und ich möchte nicht sagen, dass es oder den Eindruck erwecken, dass es irgendwie falsch und schlecht und sonst was ist. Nein, das ist nicht meine Absicht. Aber ich möchte dich herausfordern, dass wenn du dich mit der Fastenzeit beschäftigst oder jetzt sagst, okay, wenn jetzt die Zeit ist, möchte ich doch irgendwie auf etwas verzichten, möchte ich dazu ermutigen, dich mit dem Kern von Fasten neu zu beschäftigen. Denn heutzutage ist es so, dass unsere Konsumgesellschaft gemerkt hat, ja, unser Überkonsum ist irgendwie schlecht für uns, ist irgendwie schlecht für unseren Planeten und nutzt die Fastenzeit als Verzicht, um darauf aufmerksam zu machen, um einen temporären Verzicht, um etwas temporär zu reduzieren, mit der Hoffnung, dass es nicht temporär bleibt. Und falls du einen Inhalt brauchst für deine Fastenzeit, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dich in der Fastenzeit mit dem Fasten zu beschäftigen, also was ist der Kern des Fastens, und als kleinen Appetitanreger eine Stelle sozusagen herauszugreifen, die Jesus erwähnt, und zwar in Matthäus, also was Jesus zum Fasten sagt, und zwar in Matthäus 6, 16 bis 18, nicht bis 17. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Nur als kleines Aperitif. Und der letzte Punkt, bringt mich zum Ende der Predigt, und zum Abendmahl. Und das Abendmahl ist das Fest, oder ist ja, das Essen, das Mahl, das Jesus initiiert hat, damit wir uns genau an dieses Geschenk zurückerinnern können. Dass wir uns daran erinnern können, dass er Mensch wurde, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, dass ich nicht tot bleiben muss, wurde oder werden kann. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns dies jetzt beim Abend mal neu vergewissern, dass wir dieses Geschenk nicht verdient haben, dass wir tun können, was wir wollen, wir können uns niemals zurückmachen, dass es wirklich ein Geschenk ist, bedingungslos. Und wie genial dieses Geschenk doch ist, das er uns gemacht hat.